Wir sind das letzte Mal stehen geblieben beim Dijkstra-Algorithmus und hatten aufgehört, soweit ich mich erinnern kann, mit dieser Folie hier. Dabei geht es darum, dass beim Dijkstra-Algorithmus die Knoten, deren Distanz wir gerade festgelegt haben, in einer ganz bestimmten Reihenfolge bearbeitet werden. Und zwar, und das entspricht genau dem Grundprinzip von dem Dijkstra-Algorithmus, dass wir erst die Distanzen von den Knoten berechnen, die am nächsten am Startknoten dran sind, und dass erst im Laufe der Zeit Knoten bezüglich ihrer Distanz festgelegt werden, die eine höhere Distanz haben. Und das ist also kein Zufall, sondern die Distanzen sind hier monoton wachsend. Und man könnte sich fragen, ob man diese Tatsache nicht doch irgendwie ausnutzen kann. Und das kann man tatsächlich mit Hilfe von sogenannten monotonen Prioritätswarteschlangen. Und wir wollen uns hier ein ganz spezielles Teilproblem anschauen, bei dem wir davon ausgehen, dass die Kantengewichte alle aus einem ganz bestimmten Bereich kommen. Die sind nämlich alle nicht größer als eine festgelegte Zahl C. Das ist also das, was hier unten steht. Also alle Kantengewichte kommen aus dem Bereich zwischen 0 und C. Und die Frage ist, wie könnte man das in diesem Fall ausnutzen? Hier ist es sogar noch so, dass das alles Integers sein sollen. Ja, also das sind jetzt keine reellen Zahlen, sondern es sind in diesem Falle alles ganze Zahlen aus dem Bereich von 0 bis C. Die Konsequenz für den Dijkstra-Algorithmus, so wie wir ihn uns angeschaut haben, wäre die, dass wenn wir uns die Knoten anschauen, die momentan in unserer Prioritätswarteschlange enthalten sind, dass die alle auch Distanzwerte aus einem ganz bestimmten Bereich haben. Nämlich, das sind die Distanzwerte, die mit der momentanen Distanz vielleicht noch gleich sind. Ja, also wenn ich gerade einen Knoten entnommen habe, der zum Startknoten die Distanz D hat, könnte es noch weitere Knoten in der Prioritätswarteschlange geben, die auch die Distanz D haben. Und dann können die Knoten, die sich momentan außer diesen Knoten noch in der Prioritätswarteschlange befinden, aber keine beliebig hohen Distanzwerte haben, sondern sie könnten maximal natürlich den Distanzwert D plus diese Konstante C haben. Ja, denn die Knoten, die sich in der Prioritätswarteschlange befinden, die habe ich ja über eine Kante gefunden. Das Kantengewicht kann höchstens groß C sein und die Distanz des Knotens, den ich da als Ursprungsknoten betrachtet habe, dessen Distanz war also D. Und ja, insofern können hier also immer nur Distanzwerte aus diesem Bereich von D bis D plus C auftreten in meiner Prioritätswarteschlange. So, wie kann ich das jetzt ausnutzen? Ich weiß also, dass ich maximal C plus 1 verschiedene Werte haben kann. Ich könnte D haben, ich könnte D plus 1 haben und so weiter, und dann könnte ich irgendwann D plus C haben. Und ich speichere mir einfach alle Knoten in einzelnen Listen, und die Listenköpfe, die speichere ich in so einem Array der Größe C plus 1, wo ich einfach die Distanz, die diesem Knoten zugeordnet ist, modulo C plus 1 rechne. Und dann merke ich mir zusätzlich noch, an welcher Position sich momentan eigentlich meine momentane minimale Distanz d befindet. Ja, da habe ich so einen Zeiger, oder ich merke mir das in einer Integer-Variablen. Das ist also diese Variable dmin. Die gibt mir an, an welcher Position in diesem Array momentan meine minimalen Distanzen zu finden sind. Also zum Beispiel hier. So, wie würde ich jetzt damit umgehen, mit diesem Array? Also, wir wissen erstmal, und das war eben schon auf der Folie drauf, obwohl, wenn wir uns alle Knoten, die in meinem Graphen enthalten sind, anschauen, und ich würde die Distanzen schon wissen zum Startknoten für jeden Knoten, Und ich würde diese Knoten entsprechend dieses Schemas Distanz modulo C plus 1 in dieses Array von Listen einsortieren. Dann könnte es an jeder so einen einzelnen Position i Knoten mit unterschiedlicher Distanz geben. Ja, das könnte die Distanz d sein, das könnte die Distanz d plus c plus 1 sein oder d plus 2 mal c plus 1 und so weiter, weil ich ja immer modulo c plus 1 rechne. Okay, aber in dem Moment, wo ich diese Prioritätswarteschlange in meinem Algorithmus betrachte, da weiß ich, da können die Knoten, die in einer Liste sind, immer nur dieselbe Distanz haben, weil sie eben immer aus diesem Bereich von d bis d plus c kommen. So. Das heißt, jeder Knoten v mit der momentanen Distanz d von v, der befindet sich jetzt in der Liste, die zu diesem Wert d von v modulo c plus 1 gehört. Und alle Knoten in der Liste bd für ein beliebiges d haben alle dieselbe Distanz, weil sie eben alle aus diesem Bereich hier kommen. Jetzt brauche ich für meine Prioritätswarteschlangenoperation natürlich die drei verschiedenen Dinge, die ich damit machen will. Also ich brauche eine Insert-Operation, die mir neue Elemente in die Prioritätswarteschlange einfügt. Ich brauche eine Decrease-Key-Operation, die den Prioritätswert verändert, der einem bestimmten Knoten zugeordnet ist. Und ich brauche eine Delete-Min-Operation, die mir den Knoten liefert, der momentan den geringsten Distanzwert hat und die diesen Knoten aus der Prioritätswarteschlange entfernt. Und diese drei Operationen kann ich jetzt sehr einfach definieren, indem ich nämlich zum Beispiel bei der Insert-Operation, wenn ich da so einen Knoten V einfügen soll, dann füge ich diesen Knoten V einfach in die Liste ein, die dv modulo c plus 1 entspricht. Ich rechne einfach den Distanzwert von diesem V, der dem V momentan zugeordnet ist, modulo c plus 1. Dann finde ich die Liste in meinem Array und in diese Liste füge ich diesen Knoten ein. Und das geht natürlich in Konstantzeit. So. Die Decrease-Key-Operation ist genauso einfach zu definieren, denn ich muss einfach den Knoten, der sich ja schon in meiner Prioritätswarteschlange befindet, entfernen. Dazu brauche ich jetzt natürlich aber einen Zeiger auf das Listenelement. Ja, sonst könnte es mir passieren, oder würde es passieren, dass wenn ich diesen Knoten in der Liste erst suchen muss, da sind ja vielleicht noch mehr Knoten in der Liste, dass ich dann erst die ganze Liste bis zum Ende durchgehen muss und wenn da viele Knoten drin sind, dann dauert das lange und dann kann ich das natürlich nicht in konstanter Zeit machen. Wenn ich mir aber in jedem Knotenelement einen Zeiger auf das Listenelement speichere, dann kann ich dieses Listenelement, wir könnten zum Beispiel sagen, okay, wir haben doppelt verkettete Listen, dann könnte ich dieses Listenelement in konstanter Zeit löschen. Das heißt, ich kann den Knoten aus deiner alten Liste entfernen und dann tue ich ihn einfach in die neue Liste für die geringere Distanz. Ich habe ja eine Decrease-Key-Operation vor, also ich habe gerade meine Distanz für den Knoten erniedrigt. Dann tue ich den Knoten einfach in seine neue Liste hinein, indem ich also für die neue Distanz dv einfach wieder modulo c plus 1 rechne und den Knoten in die entsprechende Liste einfüge. So. Das heißt, diese Operation lässt sich auch in Konstantzeit ausführen. Vorausgesetzt, ich habe eben für die Decrease-Key-Operation so einen Zeiger auf mein Listenelement von der alten Liste. Ja, und die Delete-Min-Operation, die könnte jetzt etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Denn da muss ich mir erstmal überlegen, wie komme ich überhaupt an den nächsten Knoten heran, der jetzt die minimale Distanz hat. Und dazu ist es natürlich so, dass ich mir überlege, okay, ich hatte jetzt vielleicht meinen letzten Knoten zum Beispiel aus dieser Liste hier entnommen, dann ist die Liste leer geworden. Und dann weiß ich erstmal nicht, was ich machen soll. Dann schaue ich mir einfach die nächstgrößeren Werte an. Der nächstgrößere Distanzwert wäre einfach der, wo ich zu meinem aktuellen D-Min 1 dazu addiere. Ja? Und dann gucke ich mir einfach die nächste Liste an. Das wäre also in diesem Fall diese Liste. Und wenn ich Glück habe, dann finde ich da Knoten, die da enthalten sind. Wenn ich Pech habe, ist die Liste leer. Wenn die Liste leer ist, dann erhöhe ich den Wert von D-Min nochmal um 1 und schaue mir die nächste Liste an. Was mir dabei natürlich passieren kann, ist, dass ich hier irgendwann zu dem Ende von dem Array komme, aber dann fange ich einfach wieder von vorne an. Ja? Also da ich ja immer modulo C plus 1 rechne, ist der nächstgrößere Wert nach C ist dann einfach 0. So. Okay, was ist jetzt also die Komplexität, die ich brauche, um diese, oder die Worst-Case-Komplexität, die ich brauche, um den nächsten Knoten mit der nächstkleineren Distanz zu finden? Im schlimmsten Fall muss ich das ganze Array durchgehen, weil alle Listen leer sind, und ich finde erst nach C-Schritten den Knoten mit dem nächstkleineren Distanzwert. Das heißt, meine Komplexität ist O von C. Ich muss möglicherweise an C verschiedenen Stellen feststellen, aha, die Liste ist leer, muss ich eben zur nächsten Liste gehen. So, wenn C jetzt natürlich wirklich eine Konstante ist, dann ist das Ganze immer noch Konstantzeit, ja, O von C. Wenn jetzt C aber keine Konstante wäre, ja, dann wäre das auch keine Operation, die man in Konstantzeit ausführen kann. Okay, was bedeutet das für unseren Dijkstra-Algorithmus? Naja, wir haben gesagt, also Insert und Decrease Key lassen sich in O von 1 implementieren. Delete Min lässt sich in O von C implementieren, wie auch immer wir jetzt dieses C interpretieren. Wir würden jetzt mal sagen, es ist eine Konstante, dann ist das auch Konstantzeit. Und dann würde das für unseren Dijkstra-Algorithmus bedeuten, wir müssen m mal die Decrease-Key-Operation ausführen, im schlimmsten Fall. Ja, für jede Kante kann es sein, dass wir den Distanzwert eines Knotens updaten müssen, weil sich dessen momentane Distanz verändert hat. M mal O von 1 ist also O von m. Und dann müssen wir n mal die Insert-Operation aufrufen. Wir müssen jeden Knoten einmal in die Prioritätswarteschlange einfügen. Und wir müssen n-mal die Delete-Min-Operation ausführen. Wir müssen jeden Knoten einmal aus der Prioritätswarteschlange herausnehmen. Okay, und dafür haben wir also n-mal O von 1 und n-mal O von C. Das ergibt also insgesamt hier unser C mal n. Wie auch immer wir das C interpretieren wollen. Wenn es eine Konstante ist, würde das bedeuten, dass unsere Komplexität für den Dijkstra-Algorithmus hier O von m plus n wäre. Das heißt Linearzeit in der Größe des Graphen. Linearzeit in Kantenanzahl plus Knotenanzahl. Wenn jetzt dieses C eine sehr große Konstante ist, dann würde man sich in der Praxis wünschen, dass man das Ganze noch verbessert. Ja? Und auch natürlich, wenn das C keine Konstante wäre, sondern von irgendwas abhängt. In diesem Fall kann man das tatsächlich noch verbessern, diesen Bucket-Queue-Ansatz, und zwar mit den sogenannten Radix-Heaps, wollen wir hier in der Vorlesung aber nicht machen. In diesem Falle wäre das so, dass man diesen C-Faktor durch einen Log-C-Faktor hier ersetzen kann. Ja, da sind die Buckets alle nicht unbedingt gleich groß in diesem Fall, sondern unterschiedlich groß. Und die wachsen dann exponentiell in ihrer Größe. So, das wäre also Dijkstra für einen ganz bestimmten Spezialfall, wo die Kanten alle Integers aus dem Bereich von 0 bis C sind. Wir wollen uns jetzt anschauen, was man mit Graphen mit beliebigen Kantengewichten machen kann. Also die Graphen sollen insofern auch beliebig sind, als dass sie Kreise enthalten dürfen. Also ja, wir hatten ja schon den Fall, dass wir das eingeschränkt haben auf DAGs, wo eben keine Kreise enthalten waren. Jetzt sollen es beliebige Graphen sein mit beliebigen Kantengewichten. Was hat das zur Folge? Das hat insbesondere zur Folge, dass ein Weg, den ich momentan betrachte, dadurch kürzer werden kann, dass ich eine zusätzliche Kante anhänge. Ja, das klingt im ersten Moment etwas absurd. Ich hänge eine Kante an und dadurch wird der Weg kürzer. Aber das ist eben der Tatsache geschuldet, dass diese Kante eine negative Weglänge haben darf. Das ist in vielen Fällen in der Praxis nicht sinnvoll, aber es gibt tatsächlich auch viele Probleme, die sich auf solche kürzeste Wegeprobleme reduzieren lassen, bei denen es sinnvoll ist, mit negativen Kantengewichten umzugehen. So. Das bedeutet vor allen Dingen natürlich auch, es kann Kreise mit negativem Gesamtgewicht geben. Und wenn wir uns jetzt an diese Knoteneinordnung vom ganz am Anfang von dem Kapitel erinnern, dann bedeutet das insbesondere auch, dass es Knoten mit Distanzwert minus unendlich geben kann, weil ich dann eben beliebig oft durch diese Kreise mit negativem Gesamtgewicht durchlaufen kann und dann möglicherweise noch aus diesem Kreis heraus, alles was da dranhängt, wird also Distanz minus unendlich bekommen. Und das Problem ist jetzt, wenn wir den Versuch machen würden, wieder wie beim Dijkstra-Algorithmus dieses Problem zu lösen, dass wir nicht wissen, in welcher Reihenfolge wir eigentlich die Knoten anschauen müssen. Denn das Prinzip vom Dijkstra-Algorithmus war ja gerade, wir schauen erstmal, welche Knoten ich mit geringer Distanz erreichen kann. Und wenn ich das weiß, dann kann ich die Distanzen von den Knoten mit den nächstgrößeren Distanzwerten berechnen. Das war genau das Dijkstra-Prinzip. Aber jetzt, wenn ich eine Kante mit negativem Gewicht an einen Pfad anhängen kann und den Pfad dadurch kürzer machen kann, weiß ich im Prinzip gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Also das wäre jetzt erstmal unser grundsätzliches Problem. Wir haben jetzt hier mal einen kleinen Graphen, der dieses Problem verdeutlichen soll. Wenn man sich anschaut, was die Distanzen wohl in diesem Graphen hier wären, dann könnte man zum Beispiel hier sich mal anschauen, was also mit diesem Weg hier passiert. Das wird also das sein, was wir zum Schluss anschauen wollen. Dann sehen wir, dieser Weg hat die Gesamtlänge 3 minus 4 minus 1, ist also minus 2. Und da wollen wir mal schauen, was passiert, wenn wir den Dijkstra-Algorithmus darauf anwenden. Der Dijkstra-Algorithmus wird sich also erstmal den Startknoten anschauen und wird diese drei ausgehenden Kanten aus diesem Startknoten S betrachten und wird die vorläufigen Distanzwerte für die drei anderen Knoten festlegen. Das heißt, der tut erstmal das hier. Ja, der schreibt sich in die drei anderen Knoten oder zu den drei anderen Knoten notiert er sich, welche Distanz dadurch entsteht, dass ich nur diese eine ausgehende Kante jeweils betrachte. Dann wird sich der Dijkstra-Algorithmus den nächsten Knoten mit der momentan niedrigsten Distanz auswählen. Das ist also der hier mit der Distanz 1 und wird diesen Knoten aus der Prioritätswarteschlange entnehmen, wird dessen Nachbarn betrachten. Das ist in diesem Fall nur ein Nachbar, nämlich dieser hier, und wird dessen Distanzwert aktualisieren. Und das heißt, in diesem Fall 1 minus 1 ergibt 0. Das heißt also, dieser Wert hier, der wird jetzt zu 0. So, das ist das, was jetzt passiert ist. Okay, was macht der Dijkstra-Algorithmus als nächstes? Er nimmt sich wieder den Knoten mit dem aktuell niedrigsten Distanzwert. Das ist also in diesem Fall dieser Knoten hier oben. Und wird diesen Knoten aus der Prioritätswarteschlange entnehmen und wird dessen Nachbarn betrachten. Der Knoten hat keine Nachbarn, also passiert einfach nicht viel. Es wird nur der Distanzwert festgelegt. Als letzter Knoten bleibt dieser Knoten hier unten. Und was wir dann feststellen, wenn wir dessen Nachbarn betrachten, der hat in dem Fall auch nur einen Nachbarn, wir rechnen aktuelle Distanz 3 plus das Gewicht der Kante, minus 4, ergibt also Distanzwert von minus 1, und zwar für einen Knoten, dessen Distanz wir eigentlich schon festgelegt hatten. Ja, das heißt, da müsste man sich jetzt überlegen, was man überhaupt in diesem Fall machen will. Wir haben eigentlich eine Distanz schon festgelegt, jetzt haben wir einen Weg gefunden, der noch kürzer ist, das ist schon mal komisch. Und dann müsste man sich insbesondere überlegen, was wir jetzt weitermachen. Wenn wir jetzt mit der minus 1 und dieser minus 1 hier noch weitermachen, dann würden wir auch für diesen Knoten da oben möglicherweise jetzt noch eine Distanz finden, die kleiner ist. Und ja, also das ist ein Problem. Und ja, da müsste man sich also jetzt überlegen, was kann man damit machen. Man kann natürlich einfach die Knoten immer wieder in die Prioritätswarteschlange tun, aber das würde natürlich zwangsläufig bedeuten, dass sich die Komplexität unseres Algorithmus erhöht. Also das wäre sicherlich eine Möglichkeit, die dafür sorgt, dass der Algorithmus zum Schluss ein richtiges Ergebnis liefert, aber die Zeit, die er dafür braucht, ist sicherlich nicht mehr dieselbe wie vorher. Okay, also so viel erstmal zu dem Beispiel, dass negative Kantengewichte hier für den Dijkstra-Algorithmus ein großes Problem darstellen. Aber es gibt zum Glück eine halbwegs vernünftige Lösung dafür. Und zwar leitet sich das aus der Tatsache ab, dass für jeden Knoten, der von unserem Startknoten S aus erreichbar ist, also nennen wir diesen Knoten mal V, der eine Distanz hat, die größer als minus unendlich ist. Das heißt, der nicht in einem Kreis mit negativem Gesamtgewicht enthalten ist, beziehungsweise daran hängt. Ja? Also ein Knoten V mit einem ganz normalen Distanzwert, gibt es einen einfachen Pfad, der also keinen Kreis enthält, von S zu diesem Knoten V mit genau dieser Länge d von SV. So, und das ist auch kinderleicht zu begründen. Warum? Also angenommen, ich hätte einen Weg gefunden, der Kreise enthält, vielleicht einen, vielleicht mehrere, dann könnte ich mir überlegen, was ich mit diesen Kreisen mache. Also angenommen, es wäre ein Kreis enthalten, dessen Gesamtgewicht echt größer als 0 wäre, dann könnte ich diesen Kreis einfach aus dem Weg entfernen und dann hätte ich den Distanzwert oder das Gewicht des Weges kleiner gemacht. Das kann also nicht sein. Also ein Kreis mit Gesamtgewicht echt größer als 0 kann da gar nicht enthalten sein. Aber es könnte vielleicht ein Kreis enthalten sein mit Gesamtgewicht 0. Das könnte sein. Aber diesen Kreis kann ich einfach entfernen und dadurch ändert sich das Gesamtgewicht des Weges nicht. Das heißt, ich habe dann einen Weg gefunden, der einen Kreis weniger enthält als vorher. Und jetzt kann ich mir überlegen, gibt es immer noch einen Kreis mit Gewicht 0? Dann könnte ich den auch entfernen und das könnte ich so lange machen, bis kein Kreis mehr enthalten ist. Also finde ich zum Schluss einen Weg, der keinen Kreis mehr enthält. Und dann könnte es natürlich theoretisch erstmal noch sein, dass ein Kreis mit Kantengewichtssumme kleiner als 0 enthalten ist, aber das schließt sich auch sofort aus, weil dann wäre die Distanz von diesem Knoten S ja minus unendlich. Das heißt, übersetzt, ich könnte den Weg beliebig klein machen und das hatten wir ja hier oben ausgeschlossen. Das war genau das, was wir nicht wollten. Also wir haben alle Knoten betrachtet, für die das nicht gilt. Okay. Das heißt also, für jeden vom Startknoten aus erreichbaren Knoten gibt es einen einfachen Pfad. Naja, und wenn es so einen einfachen Pfad ohne Kreise gibt, dann bedeutet das natürlich zwangsläufig, dass ich Knoten nicht mehrfach besuchen kann. Ja, ich kann jeden Knoten nur einmal sehen auf diesem Weg. Und das bedeutet für die Kantenanzahl dieses Weges auf jeden Fall, dass die Kantenanzahl kleiner als n sein muss. Weil spätestens ab dem Punkt, wo die Kantenanzahl n erreicht, da müsste ich einen Knoten mehrmals sehen. Okay. Und das ist jetzt etwas, was wir ausnutzen wollen. Das heißt, wenn jeder kürzeste Weg ein Pfad ist und aus höchstens n-1 Kanten besteht, dann weiß ich eigentlich, wie oft ich meine Update-Prozedur ausführen muss, wenn ich mir in jeder Runde einmal alle Kanten anschaue und mir anschaue, was passiert, wenn ich diese Kante jetzt benutze, um möglicherweise einen kürzeren Weg zu finden, als die ich vorher kannte. Das heißt, wir werden jetzt die Strategie etwas ändern. Wir werden die Knoten nicht mehr in ihrer kürzesten Distanz vom Startknoten aus betrachten, sondern in der Reihenfolge von steigender Kantenanzahl. Das heißt, ich schaue mir erst alle Wege an, die nur aus einer Kante bestehen. Schau mir an, was kann ich da, in welcher Distanz kann ich da die Knoten, die anderen Knoten erreichen. Dann mache ich die Wege etwas länger und schaue mir alle Wege an, die aus zwei Kanten bestehen, dann aus drei Kanten und so weiter. Und dann irgendwann, wenn ich bei n minus 1 Kanten bin, dann weiß ich, dann habe ich alles gesehen. Das heißt also, ich durchlaufe einfach n minus 1 mal alle Kanten im Graphen und aktualisiere immer die Distanz, indem ich mir also die momentane Distanz von dem Startknoten der Kante anschaue und die aktuelle Distanz von dem Endknoten der Kante. Und ich frage mich, kann ich zu dem Endknoten der Kante in einer kürzeren Entfernung kommen, indem ich erst zu dem Startknoten gehe und dann diese Kante benutze? Das ist das Prinzip. Und dann habe ich zwangsläufig alle kürzesten Wege berücksichtigt. So, nun habe ich aber noch ein Problem. Wenn ich das Ganze wirklich abbreche an dem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt habe ich n minus 1 mal immer mir die ganze Kantenmenge angeschaut, dann muss ich an diesem Punkt sagen können, welche von den Knoten die Distanzwert minus unendlich kriegen müssen, welche Knoten das sind. Ja, das heißt, ich darf nicht nur dann einfach aufhören, sondern ich muss mir dann auch noch irgendwie ableiten können, für welche Knoten ich den Distanzwert minus unendlich bekomme. Und das ist jetzt hier mal an diesem Beispiel dargestellt. Also hier haben wir wieder den Startknoten. Der Startknoten, für alle Knoten, die da momentan waren, wurden einfach alle Kanten angeschaut. Und für welchen Knoten lässt sich eine Verbesserung des Distanzwerts erreichen? Das ist nur für diese rot markierte Kante hier der Fall. Da war nämlich vorher in diesem Knoten, hier stand vorher unendlich als Distanz, weil der Knoten noch nicht erreicht wurde. So, okay. Das heißt, ich habe jetzt statt unendlich, habe ich da eine 1. Dann schaue ich mir in der nächsten Runde an wieder, okay, für welche Knoten kann ich eine Verbesserung des Distanzwerts erreichen? Das kann ich in diesem Fall nur für diese Kante. Und dann wird also hier in diesem Fall 1 plus 1 als Distanzwert dieses unendlich ersetzen. Ja, das ist das, was jetzt passiert. Und dann schaue ich mir wieder alle Kanten an und in diesem Fall kann ich das eben halt nur für diese Kante eine Distanzwertverbesserung erreichen. Und in diesem Fall, in diesem einfachen Beispiel, geht das jetzt also einmal rundherum. Und wenn ich mir dann ich kann mir ausrechnen, wie viele Knoten ich hier habe. Das sind also 5 Stück. Das heißt, ich könnte maximal kürzeste Wege haben, die also aus n minus 1, also 4 Kanten bestehen in diesem Fall. Und ansonsten habe ich also irgendwas mit negativen Kreisen, wenn sich dann noch eine Verbesserung ergibt. Und genau das ist jetzt hier passiert. Das heißt, ich habe jetzt für diesen Knoten hier noch eine Verbesserung erreicht und diese Verbesserung, die würde sich jetzt hier natürlich weiter fortsetzen. Also das würde dann praktisch dazu führen, wenn ich das Ganze nicht anhalten würde, dass ich hier beliebig oft in diesem Kreis zirkulieren kann und immer wieder Distanzverbesserungen erreiche. So. Jetzt gibt's eigentlich nur noch die Frage, wie kann ich jetzt also diese minus unendlich Knoten identifizieren? Und da wäre eine Möglichkeit, wenn ich jetzt keine Distanzverbesserung mehr habe, das heißt also zu irgendeinem Zeitpunkt gilt für alle Kanten von V nach W, dass wenn ich den Ursprungsknoten der Kante nehme, dazu das Kantengewicht addiere, dass ich dann den Distanzwert für den Knoten W nicht weiter verbessern kann, dann würde das bedeuten, dass das auch automatisch sich auf alle Wege P von Startknoten zu irgendeinem Zielknoten W überträgt. Ja? Das wäre dann also übertragbar von einzelnen Kanten auf den Fall, ich komme vom Startknoten, lege einen bestimmten Weg P zurück und addiere hier also in diesem Fall einfach die Gesamtkosten, den, äh, die Kosten C von diesem Pfad P. Und dann kann ich dafür meinen Distanzwert für W nicht mehr verbessern. Und falls jetzt sichergestellt ist, dass ich nicht durch irgendwelche Dinge, die in meinem Algorithmus schief laufen, irgendwelche zu kurzen Wege bekomme, dann gilt also zum Schluss, dass in D von W genau die Länge eines kürzesten Pfad von S zu diesem Knoten W drinsteht. So. Für den anderen Fall, das wäre also jetzt der eine Fall in meiner Fallunterscheidung, also falls keine Distanzverringerung mehr möglich ist, dann ist alles geklärt, dann haben alle Knoten den richtigen Distanzwert. Aber falls tatsächlich noch in der n-ten Runde, also nach der n-1. Runde, wo wir ja gesagt haben, dass das die letzte Runde sein soll, falls also selbst in der n-ten Runde noch eine Situation existiert, bei der ich eine Kante VW habe, die zu einer Distanzverbesserung für den Knoten W führt. Ich schaue mir die Distanz von V an, rechne dazu das Kantengewicht der Kante VW und bekomme etwas, was niedriger ist als der momentane Distanzwert W. Dann habe ich also noch eine Verbesserung, dann gibt es einen negativen Kreis und der Knoten W muss demzufolge die Distanz minus unendlich bekommen. Und nicht nur der Knoten W muss die Distanz minus unendlich bekommen, sondern alle Knoten, die von diesem Knoten aus erreichbar sind. Ja? Alle anderen Knoten, die möglicherweise auch gar nicht in Kreisen enthalten sind, alle anderen Knoten, die an so einem Knoten dranhängen, müssen einen Distanzwert von minus unendlich bekommen. Das ist jetzt der Algorithmus, der das Ganze implementieren soll. Das ist der sogenannte Bellman-Ford-Algorithmus. Dieser Algorithmus bekommt also als Startknoten hier den Parameter S. Und am Anfang in der Initialisierungsphase, also in diesen ersten zwei Zeilen hier, wird erstmal nichts anderes getan, als die Distanz von jedem Knoten auf unendlich zu setzen, die Distanz von dem Startknoten S auf 0 zu setzen und da der Startknoten selbst keinen Vorgänger hat im kürzesten Wegebaum, wird hier einfach wieder, das kennen wir schon vom letzten Mal, der Vorgängerwert, Predecessor, Parent, wie auch immer man das nennen will, auf sich selbst gesetzt. Ja, man könnte auch einen speziellen Wert dafür definieren, wie man das macht, ist eigentlich relativ egal. Entscheidend ist nur, der Startknoten hat keinen Vorgänger. So, dann kommt der eigentliche Arbeitsteil, und zwar das ist dieser hier. Hier werden also diese n-1 Runden erstmal implementiert. Das heißt, wir haben so eine Laufvariable i, die läuft von 0 bis n-1, beziehungsweise bis n-2 und bei n-1 wird dann abgebrochen. Und in jeder dieser Runden schauen wir uns alle Kanten an. Das ist das, was hier passiert. Also wir schauen uns alle Kanten E an mit Startknoten V und Endknoten W. Und dann fragen wir uns, wenn ich zum Knoten W will, kann ich das in kürzerer Entfernung oder mit einem kürzeren Aufwand tun, als ich das bisher gemacht habe, indem ich erst zu V gehe und dann über die Kante von V nach W. Und wenn das kleiner ist als die momentane Distanz von W, dann habe ich einen kürzeren Weg gefunden. Dann setze ich hier die neue Distanz und merke mir als Vorgänger von dem Knoten W den Knoten V. Also soweit sehr simpel. Dann kommt aber noch der zweite Teil von dem Algorithmus, bei dem ich die Knoten mit Distanz minus unendlich finden muss. Dann schaue ich mir nämlich ein weiteres Mal alle Kanten an. Das ist das, was diese Vorschleife hier wieder tut und frage mich, kann ich immer noch eine Distanzverbesserung mithilfe dieser Kante erzeugen? Das ist also wieder genau dieselbe Frage wie vorher, nur dass ich jetzt den Distanzwert von dem Zielknoten nicht mehr aktualisiere, sondern ich sorge mit dieser Infect-Methode hier dafür, dass dieser Knoten markiert wird als Knoten mit Distanz minus unendlich. Und diese Infektmethode, das hatten wir eben schon gesagt, darf nicht nur diesen Knoten selbst betreffen, sondern auch alle anderen Knoten, die von diesem Knoten aus erreichbar sind. Und deswegen ist die Infektmethode hier jetzt also einfach so rekursiv definiert, dass man sagt, okay, wenn ich so einen Knoten V als Knoten mit Minus- und Endlichdistanz markieren will, dann frage ich mich erstmal, hat dieser Knoten momentan noch den Wert Minus- und Endlich? Oder hat er schon den Wert Minus- und Endlich, sagen wir es mal so? Oder hat er momentan noch seinen Wert, den er von dem Algorithmus bekommen hat? Auf gut Deutsch, habe ich diesen Knoten schon markiert oder nicht? Wenn ja, also wenn ich diesen Knoten schon markiert habe, dann lasse ich es einfach dabei auf sich beruhen. Und falls ich diesen Knoten noch nicht markiert habe, also falls der Wert momentan noch größer als Minus unendlich ist, dann setze ich den Wert auf Minus unendlich und schaue mir alle ausgehenden Kanten an und versuche auch diese Knoten, die also von diesem Knoten aus erreichbar sind, zu markieren. Ja? Und das heißt also, ich werde mit Hilfe dieser Methode hier einfach alle Knoten anschauen, die irgendwie von so einem Knoten erreichbar sind. Und immer dann, wenn ich sehe, okay, diese Knoten habe ich schon markiert, dann lasse ich es dabei. Das heißt, jeder Knoten wird da auch wirklich nur so oft angeschaut, wie der Eingangsgrad dieses Knotens ist, höchstens. Ja? Das bedeutet, die Gesamtlaufzeit von meinem Algorithmus, und dazu schauen wir noch mal ganz kurz auf die vorhergehende Folie, die Gesamtlaufzeit, die leitet sich insbesondere aus dieser verschachtelten Vorschleife hier ab. Hier haben wir also zwei Vorschleifen. Die äußere wird n minus 1 mal durchlaufen und die innere wird m mal durchlaufen, Kantenanzahl. Also n minus 1 mal m. Die Minus 1 spielt jetzt für unsere Komplexität hier keine große Rolle. Insgesamt ergibt sich also eine Komplexität von O von M mal N. Okay, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, beim Dijkstra-Algorithmus war die Komplexität O von M plus N log N, wenn wir das mit Fibonacci-Heaps implementieren. M plus N log N. Wenn wir das mit diesem Wert hier vergleichen, dann sehen wir, dass Dijkstra-Algorithmus unter bestimmten Umständen deutlich besser ist als das, was wir hier haben. Denn die Kantenanzahl kann ja im schlimmsten Fall quadratisch in der Knotenanzahl sein. Also das, was wir hier sehen, ist so etwas wie O von N hoch 3 für den Fall, dass ich quadratisch viele Kanten habe. Und beim Dijkstra-Algorithmus war es Quadrat, also wenn m in der Größenordnung von n Quadrat ist, dann war es O von n Quadrat plus n log n. Ja, da war es also nur quadratisch. Hier ist es jetzt kubisch in n. Okay, dafür dürfen wir eben beliebige Kantengewichte haben. Das wäre also jetzt der Vorteil. Hier ist jetzt nochmal eine verbale Beschreibung, wie man die Knoten mit Distanz minus unendlich findet. Aber das habe ich ja im Prinzip eben schon erklärt. Also wer möchte, kann sich hier das nochmal verbal durchlesen. Okay. Dann vielleicht noch zu der Frage, wenn ich jetzt schon so einen solche Knoten habe mit Distanzwert minus unendlich, dann möchte ich in manchen Fällen auch einen Beweis dafür haben, dass mein Graph wirklich einen Zyklus mit negativem Gesamtgewicht enthält. Die Knoten mit Distanzwert minus unendlich, da sind aber auch vielleicht Knoten dabei, die nicht eigentlich in so einem Kreis enthalten sind, sondern die da einfach nur dranhängen. Eine Möglichkeit, jetzt wirklich so einen negativen Kreis zu finden, wäre einfach, dass ich sage, ich schaue mir die Vorgängerwerte an, also das, was wir bei uns immer als Parent oder als Predecessor bezeichnet haben, und laufe an diesen Parent-Pointern oder Predecessor-Pointern rückwärts. Und dann finde ich irgendwann mal, also startend bei so einem Knoten mit Distanzwert minus unendlich, und dann markiere ich auf diesem Rückwärtsweg, markiere ich einfach die Knoten, die ich da gesehen habe. Und dann komme ich irgendwann dazu, dass ich einen Knoten finde, den ich schon markiert habe, der sich also wiederholt. Und dann ist alles zwischen, also von dieser Markierung bis zu diesem Knoten selbst, das ist dann ein Kreis negativer Länge. Ja. Okay. Das wäre also die Möglichkeit, jetzt hier noch einen negativen Zyklus zu bestimmen, wenn man das unbedingt will. Jetzt kann man sich fragen, ist diese Methode, dieser Bellman-Ford-Algorithmus in dieser Form, wie wir ihn da gesehen haben, wirklich schon so, dass man ihn so verwenden will, oder kann man das nicht noch ein bisschen besser machen? Also diese ursprüngliche Idee, dass man so vorläufige Distanzwerte hat, die man immer wieder updatet, die stammt also von Lester Ford. Der Name Bellman-Ford-Algorithmus leitet sich eigentlich noch aus einer etwas anderen Variante, aus einer etwas verbesserten Variante ab, von Richard Bellman und Edward Moore. Und zwar muss man sich, und das kann sich eigentlich auch jeder von uns relativ einfach selbst überlegen, man muss sich nicht jedes Mal alle Knoten und alle Kanten anschauen, sondern eigentlich muss man immer nur die Knoten anschauen, deren Distanzwert sich momentan verbessert hat. Das heißt, was man macht, ist, man benutzt eine Warteschlange, also eine Queue, keine Prioritätswarteschlange, eine ganz normale Warteschlange, die nach diesem FIFO-Prinzip arbeitet, first in, first out. Ja, so wie hinten anstellen, vorne entnehmen. Eine Queue von Knoten. Und zwar sind das die Knoten, zu denen ich momentan einen kürzeren Pfad gefunden habe, als das vorher bekannt war. Und das bedeutet, das sind Knoten, deren Nachbarn ich mir nochmal anschauen sollte. Weil ich möglicherweise ja, dadurch, dass ich jetzt zu diesem Knoten einen kürzeren Pfad gefunden habe, über die ausgehenden Kanten von diesem Knoten auch zu den Nachbarn kürzere Pfade finde. Und deswegen füge ich einfach diese Knoten in eine Queue ein und nehme am Anfang immer einen Knoten aus der Queue heraus, schaue mir die Nachbarn dieses Knotens an, finde ich zu diesen Nachbarn über diese ausgehenden Kanten von dem Knoten einen kürzeren Weg, dann aktualisiere ich die Distanzwerte und hänge diese Knoten, zu denen ich kürzere Wege gefunden habe, auch wieder hinten an meine Queue an. Und bei der Analyse von diesem Verfahren muss man dann ein bisschen aufpassen. Dann kann man dieses Verfahren in verschiedene Phasen einteilen. Also am Anfang, die erste Phase wäre sozusagen, ich nehme meinen Startknoten, setze den Distanzwert 0 fest, füge diesen Startknoten in meine Queue ein und das ist der einzige Knoten in meiner Queue. Der erste Schritt, der erste richtige Schritt wäre dann, ich entnehme diesen Startknoten aus der Queue, schaue alle seine ausgehenden Kanten an, schaue, ob ich da eine Distanzverbesserung zu den Nachbarn erziele. Das werde ich natürlich vom Startknoten aus immer haben, ja, solange das Kantengewicht jetzt nicht plus unendlich wäre. Aber ich werde also die Nachbarn in diesem Fall alle mit Distanzwerten versehen, die zu den entsprechenden Kanten gehören, und werde diese Nachbarn in meine Queue einfügen. Dann wird die zweite Phase also aus allen Nachbarn des Startknotens bestehen. Und dann hänge ich bei der Bearbeitung einer Phase immer wieder schon Knoten hinten an. Und eine Phase besteht immer sozusagen aus der Bearbeitung aller Knoten, die am Anfang einer Phase in meiner Queue waren. Das ist dann eine Phase. Und dann ist das Ganze natürlich wie bei dem Algorithmus, den wir schon gesehen haben. Dann können wir natürlich höchstens n-1 Phasen haben, weil jeder kürzeste Weg höchstens aus n-1 Kanten bestehen kann. Und wenn ich dann am Ende immer noch Distanzwertverbesserungen in der Lage bin, dann bedeutet das zwangsläufig, dass es einen negativen Kreis gibt. Okay, das wäre also die verbesserte Variante von dem Bellman-Ford-Algorithmus. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, die asymptotische Laufzeit von O von M mal N verbessert sich dadurch nicht. Ja, aber in der Praxis kann das schon ganz erhebliche Verbesserungen hervorrufen. Das kommt eben auf den Graphen an, auf die Art des Graphen. So, erstmal gibt es zu dem Bellman-Ford-Algorithmus Fragen. Ja, das wäre also ein Algorithmus, der das Single-Source-Shortest-Path-Problem löst. So, jetzt ist hier natürlich noch die Frage vielleicht im Raum, wenn es jetzt also solche komischen Möglichkeiten gibt, wenn ich so einen negativen, also einen Kreis negativen Gesamtgewichts habe und ich den also beliebig oft durchlaufen könnte, um immer meine Distanz noch weiter zu verringern und sich dadurch eben diese Minus- und Endlich-Distanzwerte ergeben, dann könnte man sich fragen, naja, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich das nicht erlaube, dass ich durch solche Kreise laufe, sondern ich möchte einfach die kürzesten Wege haben, die keine Kreise enthalten. Also die kürzesten einfachen Pfade sozusagen. Ohne Knotenwiederholung, ohne Kreise. Und wie sähe es denn damit aus, wenn ich das berechnen wollte? Da muss man sagen, das ist ein Problem, was in dieser Variante tatsächlich sehr schwer zu lösen ist. Auch wenn das im ersten Moment etwas überraschend erscheint. Denn man kann relativ einfach zeigen, dass das entsprechende Entscheidungsproblem, was da dazugehört, bei dem ich also eine Eingabeinstanz habe, wo ich mich frage, gibt es einen Weg zu dem Knoten mit Distanz kleiner als irgendein vorgegebener Wert? Dieses Entscheidungsproblem ist ein NP-vollständiges Problem. Also manche von Ihnen haben das vielleicht schon gehört. Es gibt also Probleme, die sind unserer Erwartung nach sehr schwer zu lösen. Man kann es momentan nicht zeigen. Und eine dieser Problemklassen ist die Menge der sogenannten NP-vollständigen Probleme. Das sind Entscheidungsprobleme, also Probleme, bei denen man nur mit Ja und Nein antwortet, die durch nicht-deterministische Turing-Maschinen in Polynomialzeit gelöst werden können. Und ich möchte jetzt hier bewusst nicht wiederholen, was für Leute, die der Sache nicht mächtig sind, wie die normalerweise NP übersetzen, ja, aber die richtige Variante wäre also von nicht-deterministischen Turing-Maschinen in Polynomialzeit. Das bedeutet so etwas wie, oder man kann das am Ende auch übersetzen, man kann in Polynomialzeit verifizieren, ob eine gegebene Lösung wirklich eine Lösung ist. Ja. Und man vermutet heute, dass diese Menge der NP-vollständigen Probleme eben nicht in Polynomialzeit durch deterministische Algorithmen gelöst werden kann, aber man weiß es nicht. Es gibt keinen Beweis dafür. Okay, und in diesem Fall ist es so, dass man das sogenannte Hamilton-Pfad-Problem auf dieses Problem reduzieren könnte. Man könnte nämlich einfach alle Kantengewichte zu minus 1 machen und das würde sich in die Frage übersetzen, wie kann ich einen Weg zu dem Knoten V finden, der möglichst viele andere Knoten benutzt? Oder vielmehr auf die Frage, gibt es einen Hamilton-Pfad in dem Graphen, bei dem also jeder Knoten genau einmal betrachtet wird? Ja, das ist ein Hamilton-Pfad. Es gibt auch noch Hamilton-Kreise, wo das Ganze dann eben kein Pfad ist, sondern ein Kreis. Und also durch die Benutzung von möglichst vielen Knoten bzw. Kanten würde ich hier also jedes Mal das Kantengewicht um 1 reduzieren und dadurch einen Pfad erzeugen, der ein ganz kleines Gewicht hat. Okay, wenn es dazu jetzt keine Fragen gibt, dann würden wir uns dem All-Pairs-Shortest-Path-Problem widmen. Beim All-Pairs-Shortest-Path-Problem geht es also darum, dass wir die Distanzen von nicht nur einem Knoten aus betrachten, sondern wir wollen die Distanzen zwischen allen Knotenpaaren bestimmen. Und das Einfachste wäre natürlich, dass wir sagen, okay, naja, wenn ich weiß, wie ich von einem Knoten ausgehend die Distanzen zu den anderen Knoten berechne, dann mache ich das Ganze einfach n-mal und betrachte jeden Knoten einmal als Startknoten. Und das ist natürlich klar, dass ich dann einfach als Komplexität n-mal, also wenn wir das im allgemeinen Fall machen wollen, mit allgemeinen Kantengewichten, nehme ich einfach n-mal den Bellman-Ford-Algorithmus und habe dementsprechend n-mal die Zeitkomplexität von Bellman-Ford, also insgesamt O von n Quadrat mal m. Wie wir das Ganze schneller machen, schauen wir uns nach einer kleinen Pause an, also 5 Minuten. Zu unseren All-Pairs-Shortest-Path-Problemen zurück. Wir wollen also es uns nicht so einfach machen und einfach n-mal den Bellman-Ford-Algorithmus anwenden, sondern wir wollen das All-Pairs-Shortest-Path-Problem noch schneller lösen als in O von n-mal n-mal m. Dazu wäre eine Möglichkeit, dass wir uns fragen, können wir es denn nicht irgendwie hinbekommen, dass wir nicht den Bellman-Ford-Algorithmus benutzen müssen, sondern dass wir den Dijkstra-Algorithmus benutzen können? Und das, obwohl in unserem Graphen vielleicht negative Kantengewichte enthalten sind. Und das ist tatsächlich ein Ansatz, der auch funktioniert. Wir müssen aber natürlich am Anfang erstmal dafür sorgen, dass wir nicht auf dem Graphen rechnen, der negative Kantengewichte enthält, sondern wir müssen unsere Kantengewichte geeignet modifizieren, sodass sie nicht negativ werden. Und erst dann können wir mit dem Dijkstra-Algorithmus auf diesem Graphen operieren. Und wir müssen natürlich bei der Modifikation so aufpassen, dass wir den Graphen nicht so verändern, dass sich die kürzesten Wege verändern. Das heißt, klingt jetzt erstmal ein bisschen umständlich, aber wir werden gleich sehen, wie das funktionieren soll. Also, erstmal die einfache Überlegung, also angenommen, wir haben in unserem Graphen negative Kantengewichte enthalten. Was könnten wir tun, dass aus diesen negativen Kantengewichten nicht negative, also positive oder null Kantengewichte werden? Naja, wir könnten einfach, das ist sicherlich das, was sich jeder erstmal überlegen würde, auf alle Kanten einen gewissen Wert drauf addieren. Vielleicht genau eben, wenn mein kleinstes Kantengewicht minus 17 ist, dann addiere ich einfach auf alle Kanten den Wert 17. Dann habe ich also alle Kantengewichte größer gemacht und der Wert mit minus 17, der ist jetzt 0 und alles, was ein bisschen größer ist, hat positive Werte. So. Das Problem an dieser Sache ist, dass wenn ich jetzt einen kürzesten Pfad habe, der aus einer bestimmten Anzahl von Kanten besteht, dann wird für jede dieser Kanten das Gewicht um diesen Wert C, den ich drauf addiert habe, für jede dieser Kanten wird dieser Weg um diesen Wert länger. Und Wege, die möglicherweise vorher länger waren, aber aus weniger Kanten bestanden haben, ja, weil einfach die Kantengewichte dort größer waren, die verlängern sich jetzt um zwar auch an jeder Kante um dieses C, aber eben es sind weniger Kanten. Das heißt, insgesamt verlängert sich dieser Weg nicht um denselben Wert. Und das sieht man hier in dem Beispiel. Also während links jetzt in unserem Originalgraphen der kürzeste Weg, der hier rot eingezeichnet ist, der kürzeste Weg zwischen S und V ist und den Wert 1 hat. Ja. Und dieser Weg, der nur aus einer Kante besteht, den größeren Wert 2 hat, ändert sich das plötzlich, wenn ich auf alle Kantengewichte den Wert 1 addiere. Ja, dadurch wird hier in dem rechten Bild werden alle Kantengewichte nicht negativ, aber der Weg, der jetzt diese 3 Kanten benutzt, der ist jetzt eben um 3 mal 1 länger geworden und der Weg, der nur diese eine Kante benutzt, der ist nur um einmal eins länger geworden und plötzlich ist der blaue Weg der kürzere Weg. So, also das funktioniert nicht. Naja, was kann man da machen? Man kann die Kantengewichte auf eine bestimmte Art und Weise verändern. Also nicht einfach beliebig überall dasselbe drauf addieren, sondern mit Hilfe eines sogenannten Knotenpotentials. Der Begriff Potential, der leitet sich jetzt eigentlich aus einer physikalischen Interpretation ab. Ja, wenn ich mir vorstelle, dass das irgendwie ein elektrisches Netzwerk wäre, das ist so die Motivation. Und bei diesem Knotenpotential ordne ich einfach jedem Knoten erstmal einen reellen Wert zu. Das ist was diese Funktion Phi hier tut. Also jedem Knoten aus der Knotenmenge V wird ein reeller Wert zugeordnet. Und ich modifiziere meine Kantenkosten jetzt nach einem bestimmten Schema. Wenn ich mir so eine Kante E anschaue, also eine ursprüngliche Kante E, die einen Knoten V mit einem Knoten W verbindet, also das sieht so. Das sieht also so aus, V, Kante, W. Und an dieser Kante steht momentan mein Kantengewicht C von E. Naja, ist jetzt nicht sehr schön geschrieben, aber ich hoffe, man sieht, was es bedeuten soll. Dann ändere ich dieses Kantengewicht C von E, indem ich dazu addiere, addiere ich den Potentialwert von dem Ursprungsknoten der Kante, also von V, und ich ziehe das Potential des Zielknotens ab. Ja, also ich nehme mein C von E, addiere das Potential des Ursprungsknotens, ziehe das Potential des Zielknotens ab. So, was ich bekomme, ist ein neues Kantengewicht, das nenne ich dann C quer von E, und die Aussage ist die, wenn ich nach diesem Schema meine Kantengewichte verändere, dann sind am Ende in dem Graphen, in dem modifizierten Graphen, die kürzesten Wege immer noch dieselben wie vorher. Klingt erstmal komisch, werden wir aber gleich sehen, woran das liegt. Also, nehmen wir einfach mal an, wir haben zwei verschiedene Wege von V nach W. Also, ich habe hier einen Knoten V, ich habe einen Knoten W. Und da gibt es hier irgendwie einen Weg von V nach W. Und dann gibt es noch irgendeinen anderen Weg von V nach W. Den einen nenne ich P, den anderen nenne ich Q. So, und dann schaue ich mir das Gesamtgewicht von diesen beiden Wegen an. Und zwar schaue ich mir das Gesamtgewicht vorher an und hinterher. Ja. Und das Gesamtgewicht sind natürlich einfach die aufsummierten Kantenkosten. So. Und die Behauptung ist, wenn das eine kleiner ist als das andere hinterher, dann ist das genau dasselbe wie vorher. Also wenn die Gesamtsumme für P hinterher kleiner ist, dann war sie auch vorher kleiner und umgekehrt. Und wenn sie gleich ist, bleibt sie auch gleich. Wie kann das jetzt sein? Die Erklärung dafür ist sehr simpel. Wenn ich so einen Weg P zerlege in einfach die Folge der Knoten V1 bis VK, also angenommen, dieser Weg hat also genau besteht aus diesen K Knoten und die entsprechenden dazugehörigen Kanten, also E1, E2 bis EK-1, das sind also K-1 Kanten. Und ich addiere jetzt einfach diese neuen Kantenkosten auf. Dann ist das einfach hier die Summenformel. Ja, das sind K-1 Kanten, weil es K-Knoten sind. Und ich addiere einfach das neue Gewicht für jede Kante auf. Jetzt ersetze ich einfach für dieses Kantengewicht C quer von der Kante EI, setze ich einfach mal die Definition ein und gucke, was da passiert. Die Definition war, ich nehme das alte Kantengewicht, addiere dazu das Potential von dem Ursprungsknoten und subtrahiere das Potential von dem Zielknoten der Kante. So. Wenn ich diese Formel jetzt nehme und das mal aufschreibe, was da passiert, dann bekomme ich also Phi von V1 plus C von E1 minus Phi von V2. Und im zweiten Schritt plus Phi von V2 plus C von E2 minus Phi von V3. Und jetzt für den dritten Schritt plus Phi von V3 und so weiter. Und jetzt sehe ich, da gibt es ja Dinge, die sich gegenseitig wegkürzen. Also dieses minus Phi von V2 und dieses plus Phi von V2 kürzt sich weg. Dieses minus Phi von V3 und das plus Phi von V3, das kürzt sich weg. Und das Einzige, was dabei übrig bleibt, das sind also diese ursprünglichen Kantengewichte hier. Und was auch noch übrig bleibt, ist das Phi von V1 und das hier, was hier irgendwann mal als letzter Knoten da als Term steht. Das heißt, insgesamt bekomme ich die alte Kantensumme plus Phi von V1 und Phi von Vk. Also der Wert von dem neuen Pfad hängt nur oder wird nur verändert durch diese Werte, die von dem Anfangs- und dem Endknoten des Pfads abhängen. Und das ist natürlich für alle Pfade, die an denselben Anfangs- und Endknoten hängen, ist das dieselbe Veränderung. Das heißt also, wenn ich vorher einen kürzesten Pfad hatte zwischen diesen beiden Knoten, habe ich hinterher immer noch einen kürzesten Pfad, nur der Wert ist etwas verändert, eben in Abhängigkeit von den Potentialwerten des Anfangs- und Endknotens. Ja? Also die modifizierten Kosten hängen jetzt nur noch in ihrer Veränderung von den Potentialen von Anfangs- und Endknoten ab. Okay, wenn ich das weiß, dann kann ich Folgendes machen. Angenommen, ich habe einen Graphen, der keine Kreise mit negativem Gesamtgewicht enthält. Der Graph darf zwar Kanten mit negativem Gewicht enthalten, aber eben keine Kreise mit negativem Gesamtgewicht, also auch keine Knoten mit minus unendlich. Und ich nehme mal an, alle Knoten sind vom Startknoten aus erreichbar. Wenn ich dann als Potential, ich habe ja bisher nur gesagt, ich habe ein Potential gegeben und mit diesem Potential, also ich habe den Knoten Werte zugeordnet und mit diesen Werten habe ich dann die Kantengewichte verändert. Ich habe aber noch nicht gesagt, wie ich dieses Potential festlegen will. Und wenn ich jetzt sage, ich lege dieses Potential so fest, dass das für jeden Knoten genau der Distanz vom Startknoten entspricht, dann ist die Behauptung, dass dadurch alle modifizierten Kantengewichte nicht negativ werden. Ja? Also wenn ich das Potential auf diese Art und Weise festlege, dass ich einfach die Distanzen vom Startknoten nehme, dann bekomme ich plötzlich nicht negative Kantengewichte. Klingt auch erstmal komisch. Lässt sich aber sehr einfach beweisen. Wir wissen, für alle Knoten V gilt, dass sie nicht die Distanz unendlich haben, weil alle Knoten vom Startknoten aus erreichbar sein sollen. Und alle Knoten haben nicht den Distanzwert minus unendlich, weil es keine negativen Kreise gibt, also keine Kreise negativen Gesamtgewichts. So, das heißt, alle Knoten haben wirklich einen ganz normalen, reellen Wert als Distanz. Und wir wissen, wenn ich eine Kante betrachte in meinem Graphen, die vom Knoten V zum Knoten W zeigt, ja, also ich habe hier wieder V, Kante, W. Oh, naja, es soll ein W sein. Dann gilt, dass die Distanz des Knotens W vom Startknoten höchstens so groß sein kann, wie die Distanz zum Knoten V plus das Gewicht der Kante. Weil ich könnte ja erst zum Knoten V gehen und dann diese Kante benutzen. So könnte ich diesen Knoten W erreichen. Die Distanz vom Knoten W, die kann kleiner sein, aber sie kann nicht größer sein als diese Summe. Ja, das ist eine elementare Bedingung für unsere Distanzen. Und wenn ich in dieser Formel jetzt einfach die Distanz von W auf die andere Seite bringe, mit Minus, dann habe ich hier plötzlich genau die Definition für meine modifizierten Kantengewichte mit dem Potential, bei dem ich die Distanzwerte benutzt habe, stehen. Ja, also hier steht jetzt nichts anderes als Phi von V plus Kantengewicht ursprüngliches von E minus Phi von W größer gleich 0. Und das ist genau unser E quer, unter C quer von E, so rum. C quer von E, das ist genau die Behauptung. So, also nichts einfacher als das, diese Tatsache zu beweisen. Also nochmal, wenn wir mit den Distanzen als Potentialwerte rechnen, dann bekommen wir plötzlich als modifizierte Kantengewichte nicht negative Zahlen. So. Okay, jetzt ist das natürlich aber erstmal so eine Sache. Also das gilt nur in einem Graph, der keine negativen Kreise hat und bei dem alle Knoten vom Startknoten aus erreichbar sind. Das ist eine Situation, die wir normalerweise nicht unbedingt haben. Das heißt, die müssen wir künstlich herstellen. Okay. Das heißt, wie können wir das Ganze jetzt verwerten? Im sogenannten Johnson-Algorithmus läuft das jetzt so, dass wir unseren ursprünglichen Graphen nehmen und wir fügen in diesen ursprünglichen Graphen erstmal einen neuen Knoten dazu. Und das ist unser Startknoten S. Und von diesem Startknoten S fügen wir eine Kante zu allen anderen Knoten hinzu mit dem Wert 0. Und dann berechnen wir die Distanzen von diesem Startknoten zu allen anderen Knoten mit dem Bellman-Ford-Algorithmus. Ja, das ist ja ein Graph, in dem noch negative Kantengewichte enthalten sind. Das heißt, da können wir nichts mit Dijkstra anfangen. Wir nehmen den Bellman-Ford-Algorithmus einmal, um die Distanzen von diesem neuen künstlichen Startknoten zu berechnen. Die Intuition dahinter ist, dass ich alle Wege finden will von S, die negatives Gewicht haben, also die möglichst klein sind. Ja. Wenn es sowas nicht gibt, dann werde ich einfach alle Wege finden, die S über diese einzelne neue Kante mit der Länge 0 finden. Ja. Aber wenn es in meinem Graphen gibt, Wege gibt, die negative Länge haben, dann werde ich diese negativen Wege benutzen und werde also feststellen, was ist der negativste Wert, den ich dabei sozusagen bekommen kann. Das ist so die intuitive Beschreibung. So, wenn ich dann, wir werden es gleich nochmal in einem Bild sehen, da wird es hoffentlich etwas klarer, wenn ich dann weiß, was die Distanzen vom Startknoten sind, das ist also jetzt entweder 0 oder irgendwelche negativen Zahlen, dann setze ich meine Potenziale von den einzelnen Knoten auf diese Distanzwerte und berechne damit meine modifizierten Kosten. Und wie wir es eben gesehen haben, auf der Folie vorher, ja, in diesem Graphen ist es ja so, dass alle Knoten vom Startknoten erreichbar sind. Das heißt, es gibt keine unendlich Distanzen. Es gibt auch keine minus unendlich Distanzen, weil in dem Graphen keine negativen Kreise enthalten sind. Wenn es die gibt, muss ich noch was anderes tun. Das heißt, hier habe ich jetzt erstmal dafür gesorgt, dass ich also als modifizierten Kantengewichte jetzt nicht negative Zahlen habe. Und die kürzesten Wege in diesem Graphen sind immer noch dieselben. Ich berechne jetzt für alle Knoten V in dem modifizierten Graphen meine Distanzwerte, und zwar mit dem Dijkstra-Algorithmus, und das ist der Witz jetzt an der Sache, jetzt habe ich nicht negative Kantengewichte, jetzt darf ich den Dijkstra-Algorithmus benutzen und ich weiß, die kürzesten Wege sind noch dieselben. Dann berechne ich also mit dem Dijkstra-Algorithmus die kürzesten Wege und zum Schluss berechne ich aus diesen modifizierten Distanzen oder aus den Distanzen in den modifizierten Graphen rückwärts meine korrekten Distanzen. So, So, schauen wir uns das vielleicht einfach mal in einem Beispiel an. Da ist es, glaube ich, etwas deutlicher zu sehen, was passiert. Das ist unser Graph, den wir gegeben haben. Und in dem möchte ich also das All Pairs Shortest Path Problem, APSP, lösen. Ich sehe, es gibt hier auch eine Kante mit negativem Gewicht. Das heißt, die stört mich da irgendwie. So. Ich füge in diesen Graphen meinen künstlichen Startknoten S hinzu und zu jedem anderen Knoten eine Kante mit Gewicht 0. So, das heißt, jeder andere Knoten ist jetzt vom Startknoten erreichbar und die Distanz jedes anderen Knotens ist höchstens 0. Könnte auch noch kleiner sein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Distanzen berechne, könnte ich mir diesen Weg anschauen, von hier nach da, also vom Startknoten zu D, und dann zu C. Das Gesamtgewicht dieses Pfads ist minus 1. Das heißt, die Distanz von diesem Knoten C, vom Startknoten, kann höchstens minus 1 sein. So, okay. Dann berechne ich also in diesem Graphen meine Distanzen. Tatsächlich ist jetzt hier für diesen Knoten C die Distanz auch minus 1 gewesen und ich benutze diese Distanzen als Potenziale, als Knotenpotenziale. Das heißt, jedem Knoten wird als Potenzial dieser Distanzwert zugeordnet. So. Und mit Hilfe dieses Potenzials Phi, dieser Potenzialfunktion, verändere ich jetzt meine Kantengewichte. Das heißt, ich verändere jetzt diese Werte, die hier an den Kanten dran stehen, indem ich jeweils das Potenzial des Ursprungsknotens der Kante dazu addiere und das Potenzial des Zielknotens der Kante abziehe. So, das mache ich. Und ich bekomme einen neuen Graphen. Das ist der Graph, der jetzt hier unten abgebildet ist. Genau wie wir es auch bewiesen haben, sind in diesen Graphen die modifizierten Kantengewichte jetzt alle nicht negativ. In unserem Beispiel sieht man das insbesondere hier an diesem Wert, der vorher negativ war. Der ist jetzt 0. So. In diesem Graphen, den ich jetzt erhalten habe, weiß ich, da sind die kürzesten Wege immer noch dieselben wie vorher. Sie haben nur andere Werte, die von den Start- und den Zielknoten abhängen. So, und ich löse jetzt das All-Pairs-Shortest-Path-Problem in diesem Graphen. Das heißt, ich bekomme so eine Matrix hier, die mir sagt, welcher Knoten hat von welchem anderen Knoten welche Distanz. Ja, also zum Beispiel hat der Knoten B vom Knoten C die Distanz 2. Also schauen wir uns mal hier diesen Wert an. Der Knoten B hat vom Knoten C die Distanz 2. Wo sieht man das in diesem Bild hier? Also von C ausgehend gehe ich erst zu A und dann gehe ich zu B. Ja? Gesamtgewicht 2. So. Der Knoten C hat vom Knoten B aus die Distanz 1. Das wäre der entsprechend an der Hauptdiagonale gespiegelte Wert. Wo komme ich da lang? Naja, das ist genau der andere Weg hier, also dieser Teil. Erst zu D, dann zu C. Ja? So ist das zu lesen. Aber diese Distanzen sind nicht die Distanzen, die ich in meinem ursprünglichen Graphen habe, sondern das sind die Distanzen mit den modifizierten Gewichten D quer. Jetzt muss ich daraus wieder die ursprünglichen Distanzen berechnen, indem ich jetzt genau umgekehrt, wie ich es vorher gemacht habe, die entsprechenden Potentialwerte addiere und subtrahiere. Und dann bekomme ich also meine korrekte Tabelle, die mir also sagt, welcher Knoten jetzt von welchem in meinem ursprünglichen Graph welche Entfernung hatte. Und jetzt stehen die Kantengewichte in diesem Graphen jetzt hier nicht mehr dran, dass man das überprüfen könnte. Aber wenn Sie jetzt ein paar Folien weiter zurückgehen, können Sie sehen, dass diese Distanztabelle auch wirklich den Distanzen in dem ursprünglichen Graphen entspricht. So, das wäre also der Johnson-Algorithmus erstmal in seinem Ablauf. Und die Frage ist jetzt natürlich, was haben wir dadurch gewonnen? dass wir den Dijkstra-Algorithmus n-mal benutzt haben und den Bellman-Ford-Algorithmus nur einmal am Anfang zur Berechnung von meinem Potential. Also, schauen wir mal. Wir haben den Bellman-Ford-Algorithmus auf einem Graphen benutzt, der einen Knoten mehr hatte als ursprünglich und der n Kanten mehr hatte als die ursprüngliche Kantenanzahl. Weil ich habe ja eine Kante zu jedem alten Knoten eingefügt. Das heißt, ich habe in dem modifizierten Graphen m plus n Kanten. Und für diese beiden Parameter habe ich also den Bellman-Ford-Algorithmus benutzt. Und Bellman-Ford war ja von der Komplexität einfach die beiden Dinge miteinander multipliziert. Das ist also das, was wir jetzt hier unten sehen. Hinterher habe ich auf dem modifizierten Graphen n mal den Dijkstra-Algorithmus ausgeführt. Das heißt, für jeden Knoten als Startknoten habe ich einmal den Dijkstra-Algorithmus ausgeführt. Und die Komplexität des Dijkstra-Algorithmus war m plus n log n bei der Implementierung mit Fibonacci-Heaps, was wir uns nicht angeschaut haben. Und das Ganze habe ich n mal. Ja. Und da bekomme ich also letztendlich eine Komplexität von O von m mal n plus n Quadrat log n. Ja. Okay. Und im Vergleich dazu, wir hatten gesagt, wenn man es naiv machen würde und einfach nur n mal Bellman-Ford ausführt, da hatten wir O von n Quadrat mal m. Das heißt, das müsste man jetzt praktisch vergleichen mit diesem Ding hier. Also haben wir einen n-Faktor sozusagen gewonnen. Okay? Und dieses n Quadrat log n, was hier hinten steht, das können wir natürlich nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Ob das relevant ist oder nicht, das hängt natürlich davon ab, wie groß m wirklich ist. Ja? Also wenn das m sehr klein ist, dann ist dieser Teil da hinten mit dem n Quadrat log n natürlich der dominierende Term. Aber in der Regel wird das m natürlich nicht klein sein, sondern möglicherweise quadratisch in der Knotenanzahl. Dann ist dieser Term, der da vorne steht, also insgesamt kubisch in n. So. Jetzt gibt es noch einen anderen Algorithmus, der das All-Pairs-Shortest-Path-Problem löst. Das ist der sogenannte Floyd-Warshall-Algorithmus. Dieser Algorithmus arbeitet auch nach einem sehr einfachen Prinzip, nämlich dieser Algorithmus schaut sich an, wenn ich einen kürzesten Weg von einem Knoten U zu einem Knoten W habe. Also angenommen, ich habe so einen Knoten U und ich habe so einen Knoten W und dieser kürzeste Weg benutzt als Zwischenknoten einen Knoten V. Dann bedeutet das für diese beiden Teilwege von U nach V und von V nach W, dass das auch kürzeste Wege sein müssen. Ja? Also wenn UW ein kürzester Weg ist, oder wenn ein kürzester Weg von U nach W betrachtet wird und ich den zerlegen kann in zwei solche Teile, dann müssen diese beiden Teile auch kürzeste Wege sein, weil wenn sie das nicht wären, dann könnte ich den Teil, der kein kürzester Weg ist, natürlich durch einen kürzesten Weg ersetzen und den Weg dadurch, den Gesamtweg kürzer machen. Okay. Wie funktioniert jetzt der Algorithmus? Also, der Algorithmus funktioniert nach dem Prinzip, dass ich annehme, ich kenne alle kürzesten Wege, die als Zwischenknoten nur eine bestimmte Teilmenge der Knoten benutzen. Und dann nehme ich im nächsten Schritt noch einen zusätzlichen Knoten in diese Menge dazu, die als Zwischenknoten benutzt werden dürfen. Dann kann ich, wenn ich das tue, die kürzesten Wege sehr einfach beschreiben, denn dafür gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat sich durch das Hinzunehmen dieses zusätzlichen Knotens in die Menge der möglichen Zwischenknoten gar nichts geändert für mein Knotenpaar. Oder der kürzeste Weg führt jetzt eben über diesen Knoten, den ich dazu genommen habe. Okay, das heißt, ich verwende am Anfang erstmal nur alle Zwischenknoten, also ich nummeriere die Knoten und ich benutze als Zwischenknoten am Anfang nur alle Knoten einschließlich K. Oder bis K minus 1, sagen wir mal. Und jetzt benutze ich im nächsten Schritt alle Knoten einschließlich K. Also dieser K-Knoten ist jetzt dazugekommen. Dann ist die eine Möglichkeit eben, entweder die kürzesten Wege bleiben so, wie sie bisher waren. Das heißt, benutze nur Knoten mit Indizes kleiner als K. Oder eben, es wird jetzt dieser K-Knoten mit benutzt. Und dann muss dieser Teil, der zu diesem K-Knoten hinführt und der Teil, der von diesem K-Knoten wieder wegführt zu meinem Endknoten, das müssen dann auch kürzeste Wege sein. So. Dieses Prinzip lässt sich jetzt sehr einfach in Pseudocode umsetzen. Ich gehe also davon aus, dass ich wieder so einen Graphen habe mit entsprechender Kantengewichtsfunktion C und dass die Distanz duv meine Distanz vom Knoten U zum Knoten V darstellen soll. Also was ist der kürzeste Weg, um von U zu V zu kommen? Ja, das ist die Interpretation. Dann habe ich am Anfang erstmal wieder so eine Initialisierungsphase. Also erstmal der erste Teil der Initialisierung ist das hier. Da wird also erstmal für jedes Paar die Distanz unendlich festgelegt. Und als Vorgänger wird hier erstmal ein spezielles Symbol festgelegt, wo ich also noch nichts weiß. Dieses Bottom-Symbol soll nur aussagen, es gibt noch keinen Vorgänger für diese Predecessor- oder Parent-Angabe. Und für alle Knoten wird die Distanz zu sich selbst mit 0 festgelegt. So. Dann mache ich in einem ersten Schritt einfach die Betrachtung aller Kanten. Ich schaue mir also jede Kante von U nach V an und sage, die Distanz, also die kürzeste Möglichkeit, die ich bisher kenne, um von U zu V zu kommen, das ist die Benutzung dieser Kante UV und das heißt, das Gesamtgewicht ist genau C von U und V. Und wenn ich also diese Kante einfach nur als kürzesten Weg betrachte, dann ist der Vorgänger des Knotens V. Beim Startknoten U ist der Knoten U selbst. Ja? Also Predecessor von U, V soll bedeuten, was ist der Vorgänger im kürzesten Wegebaum, wenn ich bei U starte und zu V hin will? Was ist der Vorgänger von V? So, und dann kommt der eigentliche Teil von dem Algorithmus, der die Arbeit erledigt. Das ist also dieser Teil hier. Da betrachte ich einfach nacheinander alle Knoten aus der Knotenmenge und füge diesen Knoten in meine Menge von benutzbaren Zwischenknoten hinzu. Ja? Also jedes Mal, wenn ich so ein kleines V anschaue, dann heißt das, ich tue diesen Knoten zusätzlich in die Menge der Zwischenknoten, die ich verwenden darf. Und dann schaue ich mir jedes Mal alle möglichen Paare von Knoten an. Also nicht nur, das sind jetzt nicht nur die Kanten, sondern alle Paare von Knoten U und W. Und ich frage mich, kann ich auf einem schnelleren Weg von U zu W gelangen, indem ich erstmal von U nach V gehe? Das ist der Knoten, den ich gerade in die neue oder in die Menge der möglichen Zwischenknoten hineingetan habe, kann ich erst von U nach V gehen und dann von V nach W und ist das insgesamt ein kürzerer Weg als das, was ich vorher gekannt habe? Ja, ist das ein kürzerer Weg? Und wenn das der Fall ist, dann aktualisiere ich natürlich meinen Distanzwert. Das ist also das, was hier in der ersten Zeile innerhalb dieses If passiert. Und wenn ich auf diese Weise also einen kürzeren Weg gefunden habe, dann aktualisiere ich auch noch den Vorgänger von meinem Knoten W. Und da muss ich mir jetzt genau überlegen, wie ich das mache. was ist jetzt der neue Vorgänger vom Knoten W? Also, ich habe ja hier so einen Knoten V, einen Knoten U und einen Knoten W. Und ich habe irgendeinen kürzesten Weg von U zu V. Und dann habe ich irgendeinen kürzesten Weg von V zu W. Und dieser Gesamtweg ist jetzt ein kürzerer Weg zwischen U und W. Und dann ist natürlich diese Kante, die hier als letztes auf diesem Weg von V zu W liegt, das ist jetzt auch die Vorgängerkante im kürzesten Wegebaum von U zu W. Und deswegen schreiben wir also, der neue Vorgänger bei Startknoten U und Zielknoten W, der neue Vorgänger von W, ist genau derselbe Vorgänger von W, wie wenn ich beim Knoten V starten würde. Ja, das ist der Sinn dieser Anweisung. Okay. Ja, die Komplexität von dem Algorithmus, die lässt sich natürlich auch wieder sehr leicht ablesen an dieser verschachtelten Vorschleife hier. Wir sehen einmal, dass wir also für diese erste äußere Vorschleife einen Faktor von n bekommen, weil jeder Knoten da einmal angeschaut wird. Und innerhalb dieser Vorschleife gibt es diese zweite Vorschleife, bei der jedes Paar von Knoten angeschaut wird. Das heißt, wir haben quadratisch viele Knotenpaare immer, multiplizieren das mit n und alles, was dann hier innerhalb passiert, ist natürlich in Konstantzeit abzuhandeln. Das heißt, wir haben eine Komplexität von O von n hoch 3. Der Vorteil von diesem Algorithmus ist, der funktioniert auch mit Kanten mit negativem Gewicht und sogar mit Kreisen negativer Länge, obwohl man die jetzt nicht direkt erkennen kann. Aber man kann diese Kreise negativer Länge anhand der Diagonalwerte in der Distanzmatrix erkennen, was also letztlich bedeutet, die Distanz eines Knoten zu sich selber bekommt plötzlich einen negativen Wert. Ja, das heißt, auf Deutsch, es gibt einen Kreis mit negativem Gesamtgewicht, wo ein Knoten sich selbst erreicht mit einem Distanzwert, der kleiner als 0 ist. Okay. Ja, theoretisch wäre das Thema kürzeste Wege. Gibt es zu diesem Thema Fragen? Ja? Diese Algorithmen können in der Klausur drankommen, ja. Andere Fragen? Okay, dann wollen wir ganz kurz noch ein Thema anreißen, was allerdings nicht in der Klausur drankommen wird, nämlich die minimalen Spannbäume. Bei den minimalen Spannbäumen ist es so, dass wir sozusagen ein Problem gegeben haben, was sich so motivieren lässt. Wir haben eine Menge von Rechnern zum Beispiel und eine Menge von Verbindungen zwischen den Rechnern oder von möglichen Verbindungen zwischen den Rechnern. Also das heißt, also wir könnten zum Beispiel, wenn diese Rechner weit voneinander weg wären, einen Graben ausheben und ein Kabel verlegen und das würde uns eine Menge von Geld kosten. Und diese Menge von Geld ist als Kantengewicht an jeder Kante in diesem Graphen notiert. Und wir fragen uns, was ist die billigste Möglichkeit, alle Rechner miteinander zu verbinden? Das wäre so die Motivation, die man zum Beispiel hier anbringen könnte. Die billigste Möglichkeit, wenn diese Kantengewichte nicht null sind, wäre natürlich dann immer irgendetwas, was keinen Kreis enthält, weil wenn man aus dem Kreis eine Kante herausnimmt, sind immer noch alle Knoten miteinander verbunden. Das heißt, was wir zum Schluss bekommen, ist ein Baum, ein Spannbaum des Graphen. Und da wir einen Spannbaum haben wollen, der möglichst geringes Gewicht hat, würden wir also einen minimalen Spannbaum suchen. In diesem Fall könnte man sich überlegen, wie das aussehen würde. Wir werden es dann gleich nochmal in dem Beispiel sehen. Okay, was hier auf der Folie steht, das ist im Prinzip das, was ich eben schon mal erklärt habe, also die formale Definition von diesem Problem. Wir suchen also eine Kantenteilmenge, T aus der Kantenmenge E, sodass alle Knoten verbunden sind und dass das Gesamtgewicht von dieser Teilmenge möglichst klein ist. Und wir haben gesagt, okay, das Ganze muss ein Baum sein, es sei denn, es gibt Kanten mit Gewicht 0 und es sei denn, es gibt Kanten mit negativem Gewicht, das ist aber in der Praxis im Normalfall nicht sinnvoll. Also wir gehen hier mal davon aus, dass diese Kantengewichte echt positiv sind. Okay, wenn man dieses Problem betrachtet, dann stellt man fest, wenn ich zwei Teilmengen habe, also eine Partition von meiner Knotenmenge, und ich teile meine Knotenmenge in diese beiden Teile, Groß X und Groß Y, und ich habe eine Kante E, die zwei Knoten in diesen beiden unterschiedlichen Teilen X und Y verbindet, mit minimalem Gewicht, dann gibt es einen minimalen Spannbaum, der diese Kante enthält. Warum ist das so? Naja, angenommen, ich hätte eine andere Kante und oder angenommen, ich hätte einen anderen minimalen Spannbaum, T', der diese Kante nicht enthält, dann enthält dieser minimale Spannbaum, T' natürlich eine Kante, die diese beiden Teile x und y enthält. Ja, es muss also so eine Kante e' geben, die diese beiden Teile verbindet. Sonst könnte ich ja von dem einen Teil den anderen Teil nicht erreichen. Dann könnte ich durch die Ersetzung von dieser Kante e' durch meine Kante e einen Baum kreieren, der ein Gewicht hat, das nicht größer ist als vorher. Es könnte höchstens gleich sein. Ja? Also, wenn es kleiner wird, dann hätte ich vorher keinen minimalen Spannbaum gehabt. Das heißt, die Ersetzung von dieser Kante E' führt zu einem neuen Baum, T2', der höchstens dieselben Kosten hat wie der Baum vorher und der demzufolge auch ein minimaler Spannbaum ist. Jetzt gibt es eine komplementäre Betrachtung, oder ja, die nach dem umgekehrten Prinzip arbeitet. Angenommen, ich habe einen Kreis in meinem Graphen, einen Kreis C, der hier unten dargestellt ist in dem Bild. Und ich betrachte eine Kante E mit maximalen Kosten, also zum Beispiel die Kante, die hier rot markiert ist, diese Kante. Die hat maximale Kosten in diesem Kreis. Dann kann man sagen, jeder minimale Spannbaum in dem Graphen ohne die Kante mit maximalen Kosten ist auch ein minimaler Spannbaum in dem Graphen mit dieser Kante. Warum? Die Begründung ist genauso einfach wie eben, arbeitet nur im Prinzip mehr oder weniger nach dem umgekehrten Prinzip. Also wir nehmen einfach mal einen beliebigen Spannbaum T, der diese Kante nun aber enthält, und wir wollen zeigen, es gibt auch einen minimalen Spannbaum, der die Kante nicht enthält. Dann muss es mindestens eine Kante E' geben in dem Kreis, die einen Knoten aus unseren beiden Teilbäumen TV und TW miteinander verbindet. Ja. Und die Ersetzung von meiner Kante E, also wenn ich diese Kante E ersetzen würde durch diese andere Kante E', da bekomme ich jetzt wieder einen Baum T' und das Gewicht von diesem Baum kann nicht größer sein als das von dem Baum, den ich vorher hatte. Also habe ich wieder einen minimalen Spannbaum. Ja? Okay. Das sind die beiden Prinzipien, die man erstmal grundsätzlich beobachten kann, als grundlegende Sachen an so einem minimalen Spannbaum und in einem Graphen. Jetzt führt aber nur eines von diesen beiden Problemen, die ich jetzt zur Lösung im Sinne eines Algorithmus heranziehen kann, wirklich erstmal zu einer guten Lösung. Und das ist nämlich die erste Aussage, dass ich also eine minimale Kante immer auch verwenden kann oder jede minimale Kante verwenden kann, die, um so einen minimalen Spannbaum zu bauen. Was der Algorithmus oder was ein Algorithmus in seiner einfachsten Form machen kann, ist, man nimmt am Anfang erstmal die einzelnen Knoten und man schaut sich aus der zur Verfügung stehenden Kantenmenge alle Kanten an und nimmt erstmal die Kante, die das kleinste Gewicht hat. Also in unserem Fall gibt es hier zwei Kanten, die dafür in Frage kommen, nämlich diese Kante hier und diese Kante hier, die haben beide das Gewicht 1, alle anderen Kanten haben größeres Gewicht. Und eine von diesen beiden Kanten nehme ich mir jetzt raus und ich vereinige die beiden Teile, die dadurch verbunden werden. So, in diesem Falle ist es die untere Kante gewesen, die Kante links unten. So. Dann schaue ich mir wieder an die Kanten, die jetzt noch unterschiedliche Teile verbinden. Ja. In diesem Fall habe ich jetzt nicht mehr viel Auswahl, da ist die Kante die mit dem geringsten Gewicht, das heißt, ich vereinige diese beiden Knoten. Wenn ich mir in dem verbleibenden Teil wieder alle Kanten anschaue, die unterschiedliche Teile verbinden und mir die Kante mit dem geringsten Gewicht aussuche, da habe ich hier wieder ein bisschen Auswahl. Ich könnte eine von diesen vier Kanten hier benutzen. Ja, welche ist erstmal egal. Das führt möglicherweise zu unterschiedlichen Ergebnissen von dem Baum, aber nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen bezüglich des Gewichts. So, jetzt habe ich also eine Kante von diesen ausgewählt. Jetzt bleiben mir wieder noch drei mögliche Kanten, die ich auswählen könnte, diese, diese oder diese. Und so setzt sich dieses Verfahren dann also fort. Jetzt habe ich keine Auswahl mehr, jetzt muss ich diese Kante hier benutzen. Und zum Schluss wäre jetzt die Möglichkeit, entweder diese Kante vom Gewicht 3 oder diese zu benutzen. Und dann hätte ich jetzt hier noch als letzte Möglichkeit wieder die Auswahl zwischen diesen beiden Kanten. Und dann hätte ich also insgesamt einen Baum. Das ist das, was man jetzt hier mit den fetten Markierungen sieht. Und insgesamt hätte ich aber auch nur noch eine Zusammenhangskomponente. Das heißt wirklich, alle Knoten sind miteinander verbunden. So. Jetzt könnte ich das Ganze natürlich auch umgekehrt spielen. Also ich könnte natürlich sagen, ich schaue mir die Kanten an, die ich löschen kann, ohne dass der Graph in zwei Teile zerfällt. Und ich lösche zuerst die mit den größten Werten. Also hier in diesem Fall sieht man, dass hier also diese Kante mit dem Gewicht 5 gelöscht wurde. Jetzt könnte ich also noch weitermachen. Jetzt habe ich die Kante mit dem Gewicht 4 gelöscht. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Auswahl. Jetzt lösche ich noch eine von den Kanten mit Gewicht 3. Und jetzt habe ich allerdings nicht mehr so viel Auswahl von Kanten, die ich löschen kann. Also alle Kanten, die sich hier auf diesem Stück befinden, kann ich nicht löschen, weil dann der Graph in zwei Teile zerfallen würde. Das heißt, ich kann eigentlich nur eine von diesen beiden Kanten löschen, die also hier Gewicht 2 haben und den Graphen nicht zerstören. So, und dann, was ich dann bekomme, ist auch wieder ein Baum mit minimalem Gesamtgewicht. So, nur wie ich schon gesagt habe, dieses Prinzip, dieses zweite Prinzip des Löschens von Kanten lässt sich in einem wirklich effizienten Algorithmus nicht so einfach umsetzen wie das Einfügen von minimalen Kanten. Ja, jetzt hat man natürlich noch das Problem, das war alles sehr ja, wie soll ich sagen, einfach nur umgangssprachlich beschrieben. Jetzt muss ich das Ganze natürlich noch in einen formalen Algorithmus gießen. Und dieser Algorithmus, der könnte so aussehen, dass ich sage, okay, sortiere erstmal alle Kanten aufsteigend nach ihrem Gewicht. Ja, beginne mit dem kleinsten Gewicht und ende mit dem größten Gewicht. Dann beginne ich mit dem leeren Baum und dann entnehme ich die Kanten in der entsprechenden Reihenfolge von wachsendem Gewicht und frage mich immer, kann ich diese Kante in den bisher existierenden Wald einfügen, ohne dass ich dabei einen Kreis schließe. Das heißt, was ich nicht machen darf, ist zwei Knoten verbinden, die sich schon in derselben Zusammenhangskomponente befinden. So. Okay, das heißt, diesen Test, den muss ich dann irgendwie implementieren. Falls nicht, also, oder falls diese beiden Knoten nicht in derselben Zusammenhangskomponente sind, dann füge ich die Kante ein. Dann werden also zwei bisher verschiedene Komponenten zu einer einzigen verbunden. Dieser Algorithmus ist der sogenannte Algorithmus von Kruskal. Der ist jetzt hier nochmal ein bisschen formaler dargestellt. Also ich beginne mit der leeren Menge, ich sortiere meine Kanten und dann schaue ich mir alle Kanten in dieser Reihenfolge an. Das ist das, was jetzt hier nicht nochmal explizit dabei steht, aber das ist das, was gemeint ist. Also beginnen mit dem kleinsten Kantengewicht und dann erst enden mit dem größten Kantengewicht. Und wenn die beiden Knoten, die durch diese Kante verbunden werden, in verschiedenen Bäumen bisher sind, dann füge ich meine Kante in meine Menge T ein und wenn ich damit fertig bin, dann habe ich zum Schluss einen minimalen Spannbaum. Jetzt muss ich natürlich diesen Teil dieser Abfrage der If-Bedingungen noch irgendwie spezifizieren. Ja, also das ist jetzt auch nur erstmal verbal hingeschrieben und ich frage mich, wie kann ich das geschickt implementieren? Und dazu kann ich die sogenannte Union-Find-Datenstruktur verwenden. Das damit zusammenhängende Union-Find-Problem, das ist praktisch wie folgt definiert. Wir haben gegeben eine Menge von disjunkten Elementen, oder vielmehr eine Menge von Teilmengen und diese Teilmengen sollen disjunkt sein und mit diesen Teilmengen kann ich zwei Operationen durchführen. Das eine ist, ich kann zwei Teilmengen zu einer Teilmenge vereinigen. Das ist die Union-Operation. Und ich kann zu einem Element, was in irgendeiner dieser Teilmengen sein muss, zu diesem Element kann ich den Repräsentanten der Teilmenge feststellen. Das ist die Find-Operation. Also ich kann die Frage beantworten, was ist der Repräsentant eines bestimmten Knotens? Und der Repräsentant, der repräsentiert also diese Teilmenge, in der dieser Knoten enthalten ist. In unserem Fall wollen wir jetzt mal davon ausgehen, dass unsere Knoten wieder einfach nummeriert sind, von 0 bis n minus 1 oder von 1 bis n, spielt keine Rolle. Und wir haben ein Array, so ein Parent Array, nur dass dieses Parent Array in diesem Fall nicht wie bei den kürzeste Wegen Algorithmen zum Vorgänger im kürzeste Wegebaum zeigt, sondern diese Parent Einträge weisen in Richtung des Repräsentanten der Menge. Das heißt, wenn ich diese Parent-Einträge immer weiter rückwärts verfolge, dann komme ich schlussendlich zu dem Element, was keinen anderen Vorgänger mehr hat, was sein eigener Repräsentant ist oder sein eigener Vorgänger und was die Menge, diese Teilmenge repräsentiert, in der der ursprüngliche Knoten enthalten ist. Am Anfang ist es so, dass jeder Knoten einfach nur seine eigene Teilmenge bildet. Das heißt, Parent von I ist gleich I, der Knoten repräsentiert sich selbst. Aber wenn ich dann Teilmengen miteinander vereinige, dann gibt es solche Zeigerstrukturen. Im Prinzip könnte ich das dann so machen. Da gibt es also einen Knoten W und dieser Knoten W zeigt auf einen Knoten V und dieser Knoten V zeigt auf einen Knoten U. Und irgendwann komme ich dann hier vielleicht mal zu einem Knoten R und der zeigt auf sich selbst, was heißt, dieser Knoten repräsentiert diese Teilmenge. Und hier hängen dann vielleicht noch andere Knoten dran, die alle diesen Repräsentanten R haben. Ja? So ist das also gedacht. Das Union-Feind-Problem könnte ich jetzt mit Hilfe dieser Struktur einfach so lösen, dass ich sage, wenn ich zu einem Knoten I den entsprechenden Repräsentanten finden will, dann schaue ich mir einfach den Eintrag in dem Parent-Array von dem Knoten I an und frage mich, ist dieser Eintrag gleich I? Das heißt, der Knoten zeigt auf sich selbst, dann ist er der Repräsentant der Menge. Und falls das nicht der Fall ist, dann schaue ich mir einfach den Parent-Knoten von I an, also ich verfolge sozusagen den Zeiger und führe auf dem die Feindoperation aus. Und dann bekomme ich so ein K und dieses K gebe ich dann irgendwann mal zurück. Ja? Zwischendurch mache ich aber noch etwas anderes. Ich setze nämlich, wenn ich dieses K einmal festgestellt habe, damit ich das nicht später nochmal machen muss, diese ganze Rückverfolgung, setze ich gleich dieses Mal den Parent-Wert auf dieses K von dem Knoten I. Das heißt, ich verfolge zwar einmal diesen ganzen Weg von dem Knoten I zu dem Knoten K, aber damit ich das nicht beim nächsten Mal wieder machen muss, merke ich mir das gleich. Ich kürze ab. Ja? Okay, das wäre also die Feindoperation. Und dieses Abkürzen, das bezeichnet man als Pfadkompression. Ja. Okay, für die andere Operation, die Union-Operation, da geht es darum, dass sich die beiden Teilmengen, zu denen die Knoten I und der Knoten J gehört, diese beiden Teilmengen möchte ich vereinigen. In unserem Kruskal-Algorithmus wäre das der Fall, wenn ich also eine Kante gefunden habe, die zwei unterschiedliche Teilmengen verbindet, dann möchte ich diese Kante einfügen und dann werden aus diesen zwei Teilmengen eine. Ja? Und hier in unserer Datenstruktur bedeutet das, ich suche mir erstmal mit Hilfe der Feindoperation den Repräsentanten von I und nenne ihn RI, speichere den mir in einer Variable. Dann suche ich mir den Repräsentanten von Knoten J und merke mir den in der Variable RJ. Und dann frage ich mich, sind die beiden schon gleich? Denn dann brauche ich nichts mehr vereinigen. Ja? Das wäre also der Fall, wo die Union-Operation eigentlich unsinnig wäre. Und falls sie ungleich sind, da mache ich einfach den Zeiger von Knoten RI einfach auf RJ zeigen. Vereinigung dadurch, dass ich einen Zeiger etabliere für einen der beiden auf den anderen. Okay, das heißt, mein Kruskal-Algorithmus, der könnte sich jetzt etwas konkreter, also so darstellen, alles bleibt wie es ist. Also ich sortiere am Anfang die Kanten. Dann sage ich, für jeden Knoten soll jeder Knoten erstmal nur sich selbst repräsentieren. Das heißt, jeder Knoten ist in seiner eigenen Komponente. Und dann schaue ich mir wieder die Kanten in der entsprechenden aufsteigenden Gewichtsfolge an und frage mich, wenn ich so eine Kante von U nach V habe, haben diese beiden einen unterschiedlichen Repräsentanten, also sind sie momentan noch separiert, sind das verschiedene Zusammenhangskomponenten? Und wenn ja, dann füge ich meine Kante einfach in die Menge T ein, das heißt, die Kante gehört jetzt zu meinem minimalen Spannbaum, und dann vereinige ich die beiden Teile, zu denen die Knoten U und der Knoten U und der Knoten V gehört, mithilfe der Union-Operation. Und zum Schluss gebe ich einfach die Menge T zurück. Das ist die Menge der Kanten, die meinen minimalen Spannbaum bilden. So, jetzt kann man sich noch Gedanken machen über über die Laufzeit. Bei der Laufzeit von diesem Algorithmus spielen zwei Dinge eine Rolle. Das eine ist Pfadkompression, was ich eben schon gesagt habe. Das andere ist die sogenannte gewichtete Vereinigung. Das heißt, bei der Union-Operation, wenn ich einen Knoten, einen Repräsentanten zum Kind des anderen Repräsentanten mache und dadurch die beiden Teilmengen vereinige, dann tue ich das nicht völlig wahllos, sondern ich hänge den kleineren Baum unter den größeren, damit ich eine Erhöhung der Höhe des Gesamtbaumes nur dann bekomme, wenn beide Bäume vorher gleich hoch waren. Dazu muss ich mir natürlich die Höhe speichern und so weiter. Also wir wollen das jetzt hier nicht im Detail verfolgen. Hier ist jetzt nochmal das abgebildet, wie man das machen kann. Diese gewichtete Vereinigungsoperation ist nicht wirklich schwer, aber brauchen wir jetzt hier nicht nochmal unbedingt besprechen. Im Endeffekt ist es so, wenn ich also diese Operationen so implementiere, dann ist der bestimmende Teil bei der Laufzeit dieses Algorithmus der Teil, bei dem die Kanten sortiert werden. Ja. Und das heißt, was wir hier bekommen, ist eine Laufzeit von O von m log n. Ja. Wenn ich mir überlege, ich habe m Kanten und ich muss die ihrer Größe nach sortieren und wir würden das mit einem vergleichsbasierten Sortieralgorithmus machen, haben wir gesagt, also das kann ich in O von m log m machen. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass die Kantenanzahl quadratisch in der Knotenanzahl ist, dann kann ich in dem log m das m durch n Quadrat ersetzen. Dann benutze ich das Logarithmengesetz und mache aus log von n Quadrat, mache ich ein 2 log n. Die 2 fällt weg als konstanter Faktor und dann ist das, was ich hier unten sehe, die Komplexität von meinem Algorithmus. So. Jetzt gibt es noch einen anderen Algorithmus, der so ähnlich funktioniert wie der Dijkstra-Algorithmus. Das ist der sogenannte Algorithmus von Prim. Dieser Algorithmus funktioniert, wie gesagt, wirklich fast ganz genauso wie der Dijkstra-Algorithmus. Und dabei ist es so, dass man nicht ausgehend von mehreren Teilen, die man zusammenfügt, wie beim Großkahl-Algorithmus dieses Problem angeht, sondern dass man einen Baum hat, der immer weiter wächst. Und der Unterschied zum Dijkstra-Algorithmus ist eigentlich nur, dass man beim Prim-Algorithmus nur das Gewicht der aktuellen Kante betrachtet und beim Dijkstra-Algorithmus betrachtet man immer als Prioritätswerte und Gewichte die Distanz von dem Knoten, wo ich herkomme, plus das Kantengewicht. Ja, das ist der einzige Unterschied. Wir haben jetzt hier leider nicht mehr genügend Zeit, um diesen Algorithmus noch im Detail anzuschauen, aber wer sich dafür interessiert, der sollte sich das also einfach mal durchlesen und dann vergleichen, was sich da unterscheidet im Vergleich zum Dijkstra-Algorithmus, der kürzeste Wege berechnet. Und da wird man sehen, diese beiden Algorithmen sind also wirklich mehr oder weniger identisch, bis auf die Frage, welche Gewichte für die Knoten verwendet werden. Und dementsprechend haben diese beiden Algorithmen dann auch praktisch dieselbe Laufzeit. Also hier ist es jetzt mal ganz kurz dargestellt. Man sieht also, dass es hier auch wirklich nur ein Baum ist, der die ganze Zeit wächst. Und als Wert oder als Komplexität, man sieht, dass hier auch wieder einfach so eine Prioritätswarteschlange benutzt wird, die, solange sie nicht leer ist, einfach immer wieder die Delete-Min-Operation ausführt und wo dann hier auch entweder neue Knoten in die Prioritätswarteschlange mit der Insert-Operation eingefügt werden oder, wenn sie schon drin sind, mit der Decrease-Key-Operation abgedatet werden. Und es ist also, wie gesagt, aufgrund dieser Ähnlichkeit zum Dijkstra-Algorithmus kein Wunder, dass hier letztlich dieselbe Laufzeit rauskommt, wie beim Dijkstra-Algorithmus. Okay, ich habe schon gesagt, diese Prim und dieser Prim und der Kruskal-Algorithmus, die werden nicht in der Prüfung drankommen. Alles, was vorher behandelt worden ist, ist natürlich Bestandteil des Prüfungsstoffs. Ich kann Ihnen auch ans Herz legen, den Teil, den wir nun leider nicht geschafft haben, über Pattern Matching sich vielleicht mal anzuschauen. Das ist natürlich auch kein Prüfungsstoff, aber später, wenn Sie mal keine Prüfung mehr haben, können Sie sich das vielleicht mal in Ruhe anschauen. Da geht es also darum, dass man einen kleinen Text in einem großen Text sucht und sich fragt, wie viel Laufzeit muss man dafür aufwenden. Und das ist das eine Problem, das ist der sogenannte Knuth-Morris-Pratt-Algorithmus oder KMP-Algorithmus, den man da betrachten kann. Und das andere Problem, was man also da relativ einfach analysieren kann, ist das Problem der sogenannten Edit-Distanz, bei dem man sich fragt, welche Veränderungen muss ich an einem Text herstellen, um ihn in einen anderen Text zu überführen? Oder auf gut Deutsch, wie ähnlich sind sich zwei Texte? Und das ist natürlich zum Beispiel interessant für Plagiatsanalyse. Bei dieser Ähnlichkeit ist es dann so, dass da ein Prinzip zur Anwendung kommt, was ein sehr grundlegendes Prinzip bei Algorithmen ist, bei dem man das Problem in eine Art Tabelle ausfüllt. Und meine Bitte wäre, das sich einfach irgendwann mal anzuschauen in Ruhe. Ja, ansonsten würde ich jetzt noch ein paar Dinge zur Klausur sagen.